Bei Werder hat's schon letzte Woche geklappt. Bei uns hat es jetzt auch diese Woche wieder geklappt, zu zweit hier aufzunehmen, um über den großen und glorreichen SVW zu sprechen und den Versuch nicht abzusteigen. Ich bin froh, in der Menschenqualität meines Umfelds noch nicht abgestiegen zu sein, denn Matti Eishoff ist weiterhin an meiner digitalen Seite.
Eieiei. Hallo Lars Nieber, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder gesund genug bin, um mit dir über Werder Bremen reden zu können. Und da hat natürlich Werder auch ganz viel zu beigetragen, dass es mir jetzt körperlich viel besser geht als letzte Woche. Ja, ich war mal wieder krank, das tut mir sehr leid, dass wir schon wieder eine Folge ausfallen lassen mussten. Zwei Folgen? Eine Folge? Zwei Folgen, glaube ich, sogar war ich krank, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Ich krieg's nicht zusammen. Aber du hast ja zum Glück was für unsere Hörerinnen und Hörer zusammengebrabbelt. Das war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut, das zu hören. Und ich bin jetzt, ich glaube, ich noch nicht bei 100%, aber eine Chance, über ein gutes Werder-Spiel zu reden, habe ich auch nicht so häufig. Deswegen nehme ich die einfach gerne wahr. Genau. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über zumindest einen Sieg reden können. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch wirklich viel über das Heidenheim-Spiel reden müssen, aber vielleicht fällt es noch mal hier und da. Aber trotzdem freue ich mich einfach über sogar einen recht hohen Sieg zu reden. Und deswegen bin ich sehr froh, heute hier zu sein.
Ja, ich bin ebenfalls froh, weil ich schon, also durch diese ganze Niederlagenserie, ich habe es manchmal nicht mehr ausgehalten. Ich wollte nicht darüber reden. Da hilft jetzt so ein Podcast als Hobby zu haben gar nicht.
Also mit anderen wolltest du nicht drüber reden, ne?
Genau, auch nicht mit mir selbst. Genau, aber jetzt, ich habe es ja letzte Woche in meiner hier Forever Alone-Folge da auch gesagt. Na klar sehen wir jetzt so eine kleine Bestätigung, nämlich vor allem Willen, aber das ist natürlich jetzt, die große Erleichterung hat bei mir jetzt noch nicht eingesetzt. Oder spürst du schon eine Erleichterung?
Ich glaube, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehr, und auch die Art, wie Werder das gestern gemacht hat, würde ich sagen auch, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich das alles jetzt zu hoch ansehe, weil wenn man es pessimistisch betrachten will, gewinnt man halt gegen den Tabellenletzten vor zwei Wochen, also gegen Heidenheim, auch, sag ich mal, nur 2-0, man lässt trotzdem super viele Chancen irgendwie liegen, aber ja, es ist halt trotzdem ein Sieg, also geil. Und jetzt liegt man früh hinten, ist dann irgendwann in Überzahl und gewinnt dann deutlich. Also, dass man gegen 10 Unioner, die jetzt auch gerade keine Hochphase haben, gewinnt, will ich dann irgendwie nicht zu hoch ansehen. Und ich will mir das nicht irgendwie mir zu viel Hoffnung machen, um halt zu übersehen, das wäre da halt trotzdem noch natürlich irgendwelche Schwächen irgendwo hat. Deswegen, ich bin nicht so super, super doll hyped, wie man es vielleicht nach zwei Siegen, nach 12, 13 Spielen ohne Sieg vielleicht hätte sein können, aber ich lasse mich trotzdem natürlich gerne hypen. Ich habe mir gestern auch Interviews angeguckt nach dem Spiel und nochmal irgendwie die XXL Highlights bei Sky oder sowas und hatte einfach wieder richtig Bock wieder auf mehr Werder. Und sonst die letzten Spiele, jetzt abgesehen von Heidenheim, aber die Male davor war es so, ah fuck, schon wieder nicht gewonnen. Lass mich in Ruhe damit irgendwann. Und jetzt war es einfach so, ich habe richtig Bock, mir mehr von Werder zu geben. Und das ist halt wieder schön, weil es so lange nicht mehr so war. Und ich es teilweise auch beim Spiel gar nicht so richtig glauben konnte. Ich habe schon gemerkt, ich habe so ein bisschen die Sicherheit in diesem Team einfach auch verloren, dass ich dachte, okay, wir führen jetzt plötzlich 2-1, geil, aber es sind halt noch lange zu spielen und wir haben ja auch ein paar Spiele gehabt, wo wir halt in Überzahl waren und trotzdem nicht gut gespielt haben und so hätte es ja auch wieder jetzt sein können, aber ich bin da sehr froh, dass man plötzlich einfach einen viel smarteren Fußball spielt, einen viel sichereren Fußball spielt und dass man so einfach das Ding locker flockig gewinnen konnte und das fand ich richtig schön zu sehen, die Art, wie sie gespielt haben. Und das macht mir halt doch Hoffnung, dass wir es irgendwie, irgendwie packen. Vor allem, wenn wir jetzt das nächste Programm an uns angucken und so, dass man hoffentlich diese Art, wie man halt spielt, diese Souveränität einfach mitnehmen kann und da hoffentlich, das mitnimmt in die kommenden Spiele.
Ja, mir macht auch vor allem Hoffnung, dass man diese Chancen nutzt und dass zum Beispiel, ich glaube, ich weiß nicht mehr, welches Spiel da war, aber es gab in dieser langen Niederlagenserie ein Spiel, war es Hoffenheim vielleicht, wo wo wir darüber geredet haben, das war so ein Momentum, was Werder für sich hätte nutzen müssen, womit man sich auch wieder aufbauen kann, und man hat es halt nicht genutzt, und das sind eigentlich immer die schlimmen Spiele dann, wo man so ein Momentum nicht für sich nutzt. Und jetzt war es ja genau das Gegenteil, also es sah erst schlecht aus mit diesem Elfer, der auch einfach, können wir gleich nochmal richtig drüber sprechen, aber kriegt einen Elfer gegen sich, aber kurz danach dreht sich das Blatt so wahnsinnig schnell, und man hat eigentlich direkt das Gefühl gehabt, dass wir da daraus Kapital schlagen. Also so ging es mir auf jeden Fall, weil man direkt aktiv war und da war kein Straucheln zu spüren, hatte ich das Gefühl in den Minuten danach, sondern das Spiel hat sich direkt gewendet, und am Ende ist man da, also, ja, wie du schon sagtest, super stabil mit 4-1 als Sieger vom Platz gegangen. Und da, jetzt hat man das Momentum mal genutzt. Und vielleicht, also manchmal ist es ja auch so, dann braucht man halt diese beiden glücklichen Spiele, ne, gegen den Tabellenletzten und dann frühe Überzahl und nicht so ein Gegner, der auch völlig außer Form ist, um dann wieder ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen. Vielleicht reicht's, aber genau, ich habe ja schon gesagt, ich bin noch lange nicht irgendwie erleichtert oder so. Ich bin einfach nur froh, na klar bin ich erleichtert, dass überhaupt mal wieder gepunktet wird, aber ich bin noch weit davon entfernt zu sagen, jetzt steigt man noch nicht mehr ab. Denn auch wenn, genau, du hast ja auch schon das Programm angesprochen, und es sind ja wirklich noch einige Spiele. Und da sind Gegner bei, wie jetzt die nächsten beiden, Mainz und Wolfsburg, das wären halt super wichtige Spiele nochmal. Aber es kommen halt auch noch Gegner wie Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim und Dortmund, die und da kann man natürlich hoffen, dass vor allem Dortmund am letzten Spieltag ja irgendwie auch keinen Bock mehr hat, typisch Dortmund und so. aber genau, darauf verlassen kann man sich natürlich auf keinen Fall. Vielleicht ist da noch enger Champions-League-Kampf.
Ja, absolut. Ja, genau, deswegen, ich finde auch deswegen das kommende Spiel gegen Mainz, das ist sowas, wo ich wirklich sagen würde, okay, danach können wir das ein bisschen vielleicht besser beurteilen, weil ich finde, Mainz, die haben sich jetzt ein bisschen aufgerappelt, die haben jetzt gegen Stuttgart, glaube ich, am Wochenende auch irgendwie unentschieden gespielt. Und ich hatte das Gefühl, dass die eigentlich auch gar nicht mehr, okay, ja, die haben jetzt dreimal in Folge zumindest unentschieden gespielt, das hat auch etwas. Auch halt gegen, was ist es denn hier, gegen Stuttgart ein 2-2, davor gegen Leverkusen ein 1-1 und davor HSV auch 1-1. Und dass die eigentlich gar nicht so schlecht spielen. Deswegen habe ich, irgendwann hatte ich den Moment, als ich mir die Tabelle angeguckt habe, wo ich mir dachte, ah, Mainz steht da jetzt zwar noch unten, aber die werden das auf jeden Fall schaffen. Die haben gerade ihr Momentum auch auf ihrer Seite. Ich glaube, Amiri ist gerade bei denen ausgefallen, als ja Mittelfeld Superstar. Und deswegen war das so ein bisschen meine Hoffnung, dass die vielleicht noch ein bisschen reinscheißen, aber scheinen anscheinend trotzdem irgendwie zu punkten. Ich glaube, gerade gegen, genau, Da Costa hat das den Ausgleich gemacht, kurz vor Ende. Und deswegen bin ich auf das Mainz-Spiel einfach super gespannt, weil wenn halt jetzt die vielleicht nicht zufälligerweise eine rote Karte bekommen oder wir, dass das halt so der erste, vielleicht der von den Spielen, die wir jetzt gesehen haben, so der erste richtige Härtetest ist, weil ich finde, davor gegen Bayern kann man verlieren, gegen Freiburg okay, aber es hat dann doch alles irgendwie zu, ja, alles hat noch zu früh gewesen unter Daniel Thun. Gegen Heidenheim musst du eigentlich gewinnen und jetzt bist du halt einfach lange in Überzahl gegen Union, und deswegen bin ich super gespannt, wie es gegen Mainz wird. Sind ja, haben auch nur einen Punkt weniger als wir und das minimal bessere Torverhältnis. Deswegen bin ich super gespannt, wie das ist, weil ich glaube, das wird das Spiel sein, wo ich danach erstmal sagen kann, okay, jetzt kann ich mich zumindest ein bisschen das mehr genießen, wie es gerade ist.
Ja, voll. Genau. Vor allem danach noch Wolfsburg, wo man ja bis vorgestern oder gestern sagen hätte können, jo, das sollte eigentlich auch irgendwie gut reinpassen, und jetzt ja wird da wahrscheinlich auch erstmal ein paar Mal eine Münze geworfen, was dabei rauskommt, wenn Wolfsburg
genau.
Ja, sollen wir aufs Spiel eingehen?
Ja, lieben gerne. Wie ging es dir vorher vom Spiel? Das möchte ich gerne wissen. Warst du aufgeregt? War es dir egal? Warst du nervös, unsicher, hyped?
ich habe versucht, mich zu beschäftigen, ziemlich bewusst sogar, weil ich schon ein bisschen nervös war. Weil ich dachte, wenn das nämlich schief geht, dann ist direkt wieder diese Krisensituation da. Und man hat gerade so einen Hype bekommen, weil man endlich gewonnen hat. Und zwar ein sehr wichtiges Spiel gewonnen hat, weil, also, um das auch noch mal kurz abzuschließen, schon ein bisschen das Gefühl, dass Heidenheim halt gegen Werder verloren hat, das war es jetzt auch irgendwie für Heidenheim einfach, hätten sie das noch mal gewonnen und so. Genau, aber irgendwie schließt das schon bei Platz 18 aus. und was wollte ich jetzt? Ach so, genau, deshalb war ich schon mega nervös, weil das einfach super wichtig war, dieses Spiel. Ich war dann ja, aufstellungstechnisch war ich, fand ich cool, dass man auch Top einfach vorne reingestellt hat, weil Milosevic ja nicht konnte, noch so angeschlagen ist. Anscheinend für Mainz immer noch nicht so ganz safe. Ich hoffe, du hast das gelesen, weil du hast ihn noch bei Kickbase.
Ja, leider.
Genau, und das fand ich halt cool, weil das halt, das ist ja eine Message ans System, dass man das jetzt möchte, diesen Stürmer vor. Und ich glaube, weniger tatsächlich leider an die Qualität von Top. Aber das fand ich als Aussage erstmal cool. Wir wollen jetzt den Zielspieler da vorne drin haben. Und denn, wenn wir gleich zu den Toren kommen, meines Erachtens schon auch seinen Impact hatte. Genau, deswegen war ich ängstlich mit Vorfreude geschmückt.
Ja, voll. Ich fand es auch schön, dass wir eine Viererkette weiterhin beibehalten haben. Das fand ich gut. Das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, das hat man auch schon in der PK vorm Spiel gehört, dass es ja wahrscheinlich top wird, wenn es nicht Milosevic wird. Aber trotzdem, ich war trotzdem nicht so ganz sicher, ob es doch vielleicht irgendwie Grill macht. Wir machen irgendwie, dann kommt Jinma irgendwie auch noch irgendwie rein. Aber ja, ich habe mich ein bisschen gefreut tatsächlich, dass man ihm einfach die Chance geben kann, einfach nochmal zu zeigen, was er kann. Und für ihn ja auch irgendwie eine coole Situation. Jetzt kann er sich nochmal beweisen von Anfang an und nicht einfach nur so als Joker. Ja, deswegen ging es mir auch gut, aber ich hatte auch auf jeden Fall ein ähnliches Gefühl, weil ich hatte am Freitag ganz kurz nochmal natürlich Kick-Tipp gemacht. Und da sieht man auch immer die Quoten von, ich glaube, Tipico oder sowas, ich weiß nicht, oder ein anderer Wettanbieter, ich weiß es nicht. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich dachte gerade, Werder am Aufwind, irgendwie hatte ich Union auch als nicht so gut gesehen und die waren zumindest Favorit. Und da habe ich kurz gedacht, oh Mann, irgendwie hätte ich gedacht, Werder ist da irgendwie doch besser, zumindest ja, ist ja auch irgendwie eine Statistik, die dahinter ist, irgendwelche Erwartungen, und da habe ich ein bisschen gedacht, so, oh Mann, irgendwie hätte ich erwartet, dass Werder da doch noch mal ein bisschen besser steht, als es dann zumindest laut den Quoten ausgesehen hat. Und das hat mir dann doch beim Spiel auch wieder ein bisschen Sorgen gemacht. Da dachte ich so, oh Mann, was heißt denn das wohl? Aber ja, deswegen war auf jeden Fall Nervosität dabei, auch durch diesen Ausfall von Milosevic, weil eigentlich fand ich es schön, diesen Zielspieler zu haben. Und auch wenn er natürlich diese eine Riesenchance vergeben hat bei im Heidenheim-Spiel, wenn man es positiv sehen will, haben wir jetzt irgendwie einen Stürmer, der überhaupt in diese Räume laufen kann und der das irgendwie anzeigt und dann nachher auch zumindest noch getroffen hat mit einer Flanke. Und das haben wir halt, ne, Tore von uns nach Flanken haben wir auch halt im Verhältnis zu den Flanken nicht so häufig gesehen. So, deswegen habe ich gedacht, oh Mann, eigentlich hätte ich ihn gerne vorne drin gehabt. Hatte deswegen so ein bisschen Sorgen, dass wir dann nicht mehr diesen Zielspieler vorne haben, und ja, hat trotzdem irgendwie geklappt. Deswegen alles im Endeffekt alles gut gegangen, aber ich hatte auf jeden Fall ein bisschen, die Aufregung war auf jeden Fall vorher da.
Ich möchte noch mal was thematisieren bezüglich der Aufstellung, was ich...
Ja.
Ich glaube, das habe ich letzte Woche dann bewusst rausgelassen. nämlich, was sich natürlich in der Aufstellung enorm verändert hat, also, ja, wir haben, glaube ich, ein paar Sachen, die sich enorm verändert haben, in Anführungsstrichen. Aber vor allem ist Puertas plötzlich Stammspieler. Und da wollte ich weiß nicht, ob ich das mit dir schon privat geteilt habe, aber ich habe mit dir letztens privat geteilt, dass ich ein bisschen aus Langeweile bei Liga Insider die verschiedenen Rankings so durchgeklickt habe, die Seite so zur Verfügung stellt. Sowas wie, die haben ein ligaweites Ranking zur Passquote, zur Zweikampfquote, Luftkampfquote, also so ein paar Statistiken über die ganze Liga hinweg, und dann gibt es da zum Beispiel, genau, manchmal ist das halt interessant, und dann sollte eigentlich niemanden schockieren, oder wir wissen alle, dass Romano Schmid relativ gut im Chancenkreieren ist, auch wenn wir manchmal sicherlich alle der Meinung sind, das könnte alles ein bisschen effektiver sein, ist Romano Schmid, jetzt muss ich kurz gucken, woran, genau, in absoluten Werten der drittbeste Spieler der Liga im Kreieren von Großchancen hinter Odyssee und David Raum.
Oha.
Genau, wenn man das wenn man das quasi im Schnitt pro 90 Minuten sortieren würde, dann wäre er immerhin noch Top 5. Also dann kommen noch Riasson und Führich vor ihm. Aber also natürlich ein Mega-Wert, gemessen daran, dass es Werder Bremen ist. Zeigt aber auch, oh, anscheinend haben wir einen Spieler, der viel kreieren kann, und wenig Leute, die das umsetzen können. So, dann kann man diese Statistiken weiter so durchtüdeln. Und ich habe das getan, bevor der Trainerwechsel stattgefunden hat. Und da ist mir aufgefallen, dass bei der Statistik Balleroberung Puertas auf Platz 1 war, bevor der Trainerwechsel stattgefunden hat. Jetzt gerade ist er auf Platz 2 gerutscht, weil Timo Kraus anscheinend, was das angeht, heftig performt. Also man sieht auch diese Balleroberungsstatistik, die also es gibt hier keinen Bayern-Spieler in den ersten auf den ersten Plätzen, auf den ersten 20 oder so, weil natürlich eine Mannschaft mit vier
Ballbesitz, die ganze Zeit den Ball haben.
Genau, ja. Aber natürlich natürlich ist es halt wichtig für solche Mannschaften. Also zum Beispiel ein Collins von Frankfurt ist auf Platz 3, ein Mittelstädt von Stuttgart auf Platz 4. Also das sind natürlich Namen, die kennt man. Oder auch so ein Christensen und Braun sind direkt auf 5 und 6. Daran sieht man vielleicht auch so einen Pressingstil von Frankfurt, dass diese Collins spielt ja auch häufig Außenverteidiger. Das sind alles drei Außenverteidiger von Frankfurt, die sehr offensiv unterwegs sind. So, und wenn man das auch nach diesem, es ist, glaube ich, genau, man muss es nach Schnitt pro Minuten quasi sortieren, dann ist Puertas auf Platz 2, weil er natürlich absolut gesehen hat, er noch gar nicht so viel Spielzeit gehabt. Aber das fand ich super interessant, weil ich ihn zumindest auch ursprünglich vor allem als so Schmiedersatz in Anführungsstrichen bei der Verpflichtung gesehen habe. Also eher als diesen kreativen Achter. Und Balleroberung spricht ja eher für so eine Sechserqualität. Aber jetzt spielt er unter Tune und da ist mir das natürlich auch bisschen biased dadurch, dass ich diese Statistik gesehen habe, krass aufgefallen, wie häufig er den Ball erobert. Also das ist mir richtig bewusst aufgefallen. Und dann fehlt nur sehr häufig dabei, dass die das vernünftige verarbeiten und genau, was halt damit machen dann in dem Moment. Das fehlt auf jeden Fall. Ja, dennoch habe ich angefangen, das richtig schätzen zu lernen, weil natürlich ein Puertas den Ball auch eher offensiv erobert als in in letzter Instanz. Genau, und Puertas ist nämlich zum Beispiel bei den Ballverlusten auch immerhin auf Platz 31 der Liga. Aber Schmied ist noch vor ihm, also deswegen ist, glaube ich, 31 nicht mehr so aussagekräftig. Aber das fand ich super interessant und habt angefangen, das wertzuschätzen jetzt in den Spielen.
Ja, voll. Ich finde, ich habe mich auch irgendwie voll darüber gefreut, dass er jetzt wieder eine Rolle spielt, auch was, um vielleicht auch mal ein bisschen wieder zum Spiel zu kommen, auch jetzt dafür da ist, die Standards, also die Ecken zu treten zumindest. Was mich als Schmiedbesitzer bei Kickbase natürlich nicht so freut, aber wir haben.
Naja, ob der jetzt keinen Assist oder keine Ecke.
aber tatsächlich hat es ja anscheinend schon direkt was gebracht, weil wir jetzt ja zwei Tore nach Ecken geschossen haben, eins direkt und eins indirekt. Und da können wir eigentlich ja schon direkt zum 1:1 kommen, weil das wunderschöne 1 zu, obwohl, wollen wir eigentlich erstmal zum Gegentor kommen?
Vielleicht
kann ich den Satz kurz zu Ende, ja, ne? Aber die, wie geil war dieses Tor? Heftig, wie der Mann das Ding da oben in den Winkel speist. Ultra nice und halt auch natürlich nicht direkt nach der Ecke, also nicht Ecke, Kopfballtor, sondern ne, hat natürlich, ist aber halt aus der Ecke entstanden. Das war natürlich richtig, richtig schön. Hab mich auch für den Mann sehr gefreut, dass er natürlich eh ja nicht viel Spielzeit eigentlich, ja, am Anfang der Saison wahrscheinlich erwartet hatte, war ja auch eigentlich eher ein Abschiedskandidat und plötzlich spielte er und schweißt das Ding wirklich ja perfekt in den Winkel. Also ultra nice und halt auch schön, dass man einfach sich in dem Moment halt, wie du schon gesagt hast vorher, ne, dieses Momentum, man ist eigentlich, fand ich trotzdem in dem Spiel, weil man eigentlich ja die überlegendere Mannschaft, man hatte viel, viel mehr Ballbesitz in den Anfangsphasen. In der Anfangsphase. Und belohnt sich halt in Überzahl schon beim 1:1, aber halt einfach geil, dass er sich den Ball da wegschnappt von Stay und das Ding einfach dann selbstbewusst da so reinhaut. Irgendwie auch halt kein so strammer Schuss, aber einfach, ja, einfach gut platziert. Geil. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das, ich war auch überrascht, weil das sah so selbstbewusst aus und dem Mann hat ja nun wirklich keine gute Zeit bei Werder eigentlich.
Ja,
aber auf einmal scheint auch Tune auf ihn zu setzen und dann, das fand ich richtig geil, habe mich richtig drüber gefreut, muss ich sagen.
Ja, absolut.
Und natürlich bei dem ersten Tor kann ich das gleich nutzen, um schon mal auf Top aufmerksam zu machen, der halt eine Ecke, ich weiß nicht, ob das so hart geplant war, aber anscheinend hat Groß, also Tune hat ja erzählt, dass Christian Groß schlaflose Nächte hatte, weil er sich über Standards Gedanken gemacht hat, wie die in Zukunft aussehen können. Und das hat natürlich jetzt zweimal geklappt, deswegen sagen wir mal, das war auch alles so geplant, dass die Ecke quasi sehr weit kam und Top dann eben als ja sehr guter Kopfballer den Ball nochmal in die Mitte bringen konnte. Und ab dann beginnt ja so ein Chaos und das ist im Strafraum natürlich nie gut. Deswegen hat er ja auch wenn natürlich vieles bei Top nicht so gut funktioniert hat, auch seinen Anteil daran.
Ja, absolut. Wollte mir gerade die Szene auch angucken und dachte mir so, hä, das ist ja ganz woanders, aber es war schon das 1-2, deswegen war ich ganz kurz verwirrt. Aber ja, macht er richtig gut, spielt den Ball wieder zurück und ist auch beim, was ich auch ganz lustig finde, ist tatsächlich auch beim 1-2 genau auf der Position, wo er halt jetzt auch da ist. Also das wirkt alles wirklich einfach richtig einstudiert, richtig gewollt. Und das ist natürlich richtig nice. Auch das, ne, dass wir überhaupt mal nach der Ecke treffen, das hat er, wie du ja schon gesagt hast, hat ja Groß dann besonders gefreut, dass wir auch mal direkt nach der Ecke treffen. Und Stay jetzt halt mit, glaube ich, 7 Saisontoren, habe ich vorhin gesehen. Jo, ja. Weiter unser Top-Mann vorne drin.
Ja, und bei Stays Ecke, da blocken die anderen Spieler ja auch alle relativ gut, ne? Also das war, scheint wie ich, alles gut durchchoreografiert zu sein. Mhm. Und war das nicht auch es gab irgendwo, war das nicht letzte Woche dann oder so, als auch mal was abgepfiffen wurde, weil irgendein Spieler zu krass geblockt hat oder so von Werder? Also da sah, irgendwas war da auch einstudiert, aber ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Genau, aber man scheint sich viel Gedanken gemacht zu haben. Und das finde ich gut, weil wirklich, also so schlechte Standards und so, das ging gar nicht mehr.
Ja, da hat Grosso wirklich dann die schlaflosen Nächte sinnvoll genutzt und ein bisschen was aufgeschrieben in den Nächten. Jo. Dann hat es eigentlich geklappt. Ja, dann springen wir ganz kurz zurück. Dann haben wir es einmal kurz, das 1-1. Was sagst du, Elfmeter, ja oder nein? Das 1-0 für Union. So.
Ja, ich bleibe einfach dabei. Ich will das nicht bewerten, ob es jetzt ein Elfmeter war. Ich finde, es ist einfach dahingehend, ganz persönlich, finde ich, sich verdient, weil ich habe mich so aufgeregt, Junge, der ist einfach einer der erfahrensten Spieler im Kader. Und es ist mir auch wirklich völlig egal, ob dieses Ziehen jetzt kurz vorher vorbei ist oder ob es auch überhaupt reicht, um wirklich dann als Foul zu gelten. Aber du kannst doch nicht mit so einer Erfahrung so kreisklassenmäßig deinen Gegenspieler umarmen quasi. Das ist doch klar, was passiert. Also, was war der Gedanke daran? Darauf kam ich nicht klar. Das war so, ich fand es einfach dumm. Es war einfach irgendwie dumm. Ja. Ihm muss bewusst sein, dass das nur schlecht ausgehen kann. Ein cleverer Stürmer wird das immer für sich nutzen.
Ja, voll. Vor allem, weil ich denke halt auch, selbst wenn er darauf spekuliert, ich habe kurz gedacht, selbst wenn er darauf spekuliert, dass das Foul vorm 16er ist, weil er fängt ja schon vorm 16er an zu ziehen, ob man das dann nicht vielleicht sogar als Notbremse werten könnte, weil ich weiß nicht, wenn er ihn nicht hält, wenn er halt nicht gehalten wird, ist, glaube ich, dem Mann nicht schnell genug da. Und sogar Vara, der, glaube ich, daneben ist, auch nicht. Aber das weiß ich nicht genau. Sieht man halt jetzt schwierig, weil er halt ja gehalten wird, deswegen nicht mit vollem Tempo reingehen kann. Ich meine, dass Ansa ja auch relativ schneller Stürmer ist, aber vielleicht bin ich auch komplett verwirrt von der anderen Granate bei den vorne im Sturm mit Oliver Burke. also deswegen auch irgendwie blöd gelaufen. Ich frage mich halt, ob es andersrum hätte, vielleicht dann, wenn es vor dem Strafraum gepfiffen würde, wirklich als Notbremse gewertet hätte werden können. Das wissen wir aber nicht. Es halt wird natürlich vorne wurde dann halt so gepfiffen, aber es ist halt auch irgendwie, ne, wie schon gesagt, einfach schlecht verteidigt. Schlecht gemacht. Auch ich finde die Situation davor halt auch schon so ein bisschen blöd, ne, dass da ich versuche das Ganze auf den Schirm zu kriegen. Es ist Lien, der da nicht richtig gut verteidigt vor dem Union von Ilic ist es, glaube ich. Egal, es ist einfach irgendwie auch nicht gut gemacht, wie du schon gesagt hast, ne? Ist einfach schlecht verteidigt und dann kriegt man leider das da rein. Finde ich, ist ein okayer Elfmeter, kann man machen. Und dann natürlich einfach blöd, ne? Ich kann natürlich retrospektiv sagen, ist natürlich alles gut gelaufen, aber in dem Moment war ich auch so, man spielt doch eigentlich ein okayes Spiel, man hat sich so viel vorgenommen und liegt dann relativ früh schon 1-0 hinten durch einfach so einen quatschigen Elfmeter. Hat mich schon sehr gewurmt.
Hier kommt ja auch noch, sorry fürs Unterbrechen, aber hier kommt ja auch noch hinzu, dass so eine super ähnliche Situation vorher schon mal war, wo auch stark durch so einen kleinen Lupfer überspielt wurde und dann der Abschluss zum Glück sehr schwach war.
Ja.
Aber vielleicht muss Stark da auch einfach eher den coolen Schritt zurück machen, anstatt so nah vor oder am Gegner zu sein. Also so kann es nicht die Lösung sein. Er ist nun mal nicht der Schnellste. So.
Ja, ich glaube, es gab tatsächlich auch noch ein, zwei Situationen, wo es so ähnliche Rangelei gab und ich da ein bisschen froh war, dass der Schiri, glaube ich, was das anging, nicht so eine ganz klare Linie hatte. Ich glaube, es gab, also zumindest habe ich noch zumindest eine Situation im Kopf, wo auch die Union-Spieler wieder kritisiert haben. Ich glaube, wenn der Schiedsrichter die Linie gut durch, also seine Linie durchzieht, dann hätte man da vielleicht auch nochmal da nochmal über den Elfer reden können, aber so bin ich froh, dass es dann ja nicht so gekommen ist.
Yes, danach ist es ja auch zum Glück so gekommen, dass genau, da habe ich wieder gedacht, wie kann man, also ich glaube, ich habe es ja auch da geschrieben, zum Glück ist Union auch so dumm. Weil ich irgendwie, ich verstehe, dass diese rote Karte jetzt diskussionswürdig ist, weil war es das jetzt unbedingt rot und so. Aber ich habe direkt beim Live-Schauen gedacht, dass, also man sagt ja auch irgendwie so Stempeln dazu, ne? Einfach mal den Fuß drauf halten, aber es ist gerade doch auch so eine offensichtliche Diskussion mit diesem Trefferbild und er setzt halt auch eben oben an. Und man konnte schon beim Live-Zuschauen gucken, dass das einfach nur eine plumpe Aktion, ein ganz bewusstes Foul. Und das kam mir einfach dumm vor. Also ich hätte, wäre das ein Werder-Spieler gewesen, wäre ich auch so unnormal sauer gewesen. Weil so offensichtlich, das ist so offensichtlich, geht man gerade das Risiko ein. Ist egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass sowas rot gibt. Man geht zumindest das Risiko ein, in diesen Bereich zu kommen.
Ja, voll. Ja, absolut. Ich finde es auch, also ich finde das tatsächlich, glaube ich, eher sogar was Gutes, dieses Trefferbild, weil ich will ja auch nicht, dass hier irgendwelche, vor allem nicht Stay, irgendwie Sprunggelenk irgendwie ausfällt, ne? Und das ist dann tendenziell sowas, also vielleicht die Spieler dann auch weniger auf die Art faulen. Ich fand es aber irgendwie, also ich finde es schon eine relativ, ja, ich glaube, ich vielleicht auch aus den Saisons davor irgendwie eher geprägt, ne? So, aber ich hätte gedacht, das ist schon eine relativ harte rote Karte. Aber ich finde, es passt halt zu den Trefferbildern, die man halt in der Saison gesehen hat. Ne? Ist auf jeden Fall halt, Stay ist mit dem Fuß schon unten auf dem Boden. Und Schäfer tritt halt dann drauf, heißt, das ist natürlich einfach ein verletzendes Verhalten. Deswegen finde ich es okay, würde ich sagen. Aber ich glaube halt eher durch das, was man in dieser Saison schon gesehen hat. Ich glaube, in vielen anderen hätte ich gesagt, das ist schon eher so dunkelgelb. Aber
ja, verstehe ja. Ich.
Kann man dann froh sein. Aber ich war halt auf jeden Fall noch lange unsicher, ob das nicht dort noch angeguckt wird und zurückgenommen wird vom Videoschiri. Auch wenn es halt im Gesamtbild der Saison einfach Sinn ergibt, dass das halt eine rote Karte ist. Ich bin einfach sehr froh, wenn das Werder dann direkt so viel draus gemacht hat aus dieser Überzahl und wir nicht so ein Hoffenheim-Ding hatten. Dass man da in Überzahl ist, glaube ich, das war genau das, was du am Anfang auch meintest, ne, wo man eigentlich plötzlich in Überzahl ist, ein Momentum hätte und, glaube ich, hat man relativ kurz danach schon das Gegentor kassiert und so hat man einfach voll das Momentum auf der Seite und ja, schießt einfach dann relativ schnell zwei Tore und dreht das Spiel.
Jo, das war natürlich mega. Da, wie ging's dir eigentlich? Hast du da noch an allem gezweifelt oder warst du mit dem 2-1 und Überzahl dann schon so ein bisschen relaxed?
Ich kenne ja Werder, ne? Also es war auf jeden Fall mehr Ruhe dabei als, glaube ich, in anderen Spielen, einfach auch aufgrund der Art, wie man halt spielt. Man ist sicherer am Ball, man ist überlegter. Ja, deswegen, es war weniger Sorge dabei, aber das ist halt ja noch relativ lang zu spielen, weil ich glaube, da ist das Tor gefallen in der 35. Minute. Da war halt noch viel zu spielen. Ne? Man hat halt trotzdem jetzt schon einen Innenverteidiger gelb vorbelastet, seit der 16. Minute mit Stark durch diesen Elfmeter. Ich war nicht super relaxed, aber es war auf jeden Fall schon zu merken, hey, wir spielen gerade einfach einen guten Fußball, wir spielen einen cleveren Fußball und wir lassen da halt einfach wenig zu. Und das, ja, tut schon viel dazu, dass ich halt mir weniger Sorgen machen muss. Genau. Und du?
Ja, ich muss schon sagen, dass ich ich finde, die Art und Weise und so hat mir ein bisschen Ruhe gegeben. Vor allem auch sowas wie Puertas Chance war das nochmal. Und da habe ich auch gedacht, ja, gut, wenn er nochmal zwei Tore vorliegt, dann macht er den auch rein, weil er mehr Selbstbewusstsein hat.
Ja,
und so.
Ja.
Aber irgendwie hat mir das alles ein gutes Gefühl gegeben. Also natürlich mit dem Wissen, dass auch immer ein Gegentor kommen kann. Ja, aber eigentlich war ich halbwegs beruhigt daraufhin so.
Ja, voll. Ja, auch so dieser Pfostentreffer von Stay, der auch nach dem 2-1 noch gefallen ist, wo man es ja auch super herausspielt, ne, mit der Flanke, der Ablage und dann haut er das Ding halt gegen den Pfosten. Also man hatte schon einfach Bock, mehr zu spielen und nicht halt irgendwie Union kommen zu lassen. Das fand ich halt geil, dass man da sich nicht irgendwie denkt, okay, Union muss jetzt irgendwie mal machen, wir stellen uns hinten rein. Die hatten einfach Bock. So, das war richtig, richtig schön zu sehen. Weil das ist einfach ja genau dieser Fußball ist, auf den man bei Horst Steffen ja auch ein bisschen gehofft hatte, der auch meinte, eigentlich hat er ja Bock auf Offensivfußball und so. Und das wäre jetzt natürlich halt, wie gesagt, ne, in Überzahl, ich will das alles nicht zu hoch werten, aber man ja, man wollte einfach mehr. Und das fand ich gut. Man hat dann da sich auch belohnen können, noch zwei weitere Tore geschossen, ein bisschen was fürs Torverhältnis getan. Ja. Also super gemacht eigentlich.
Apropos super gemacht. Leo Bittencourt kam.
Ja.
So, und da muss ich natürlich als ja, ich bin
Nummer 1 Fan.
Ja, genau. Als Nummer 1. Ich bin ja schon häufig sehr kritisch ihm gegenüber und ich wollte deshalb nochmal betonen, dass ich auch vor zig Wochen irgendwann mal gesagt habe, ich fände es eigentlich richtig, dass in so einer kritischen Phase muss ein Leo Bittencourt eine Rolle spielen, weil der einfach so ein Mentalitätstyp ist und dann ja, dann soll er meinetwegen den Ball aus 30 Metern ab und zu mal irgendwo auf die Tribüne schießen. Aber der hat halt, da wird's giftig, wenn der Junge auf dem Platz steht. Mhm. Ja, und er hatte ja diesmal, also er hat, mein Stream ging kurzzeitig, da habe ich bei Kicker gelesen, dass Bittencourt einen Ball Distanzschuss rübergeschossen hat. Da dachte ich, zum Glück geht der Stream gerade nicht. Genau, aber auch er hatte ja schon seinen Impact dann, ne? Auch irgendwie hat er mit rumgewuselt bei den Toren.
3-1 ist praktisch auch durch die Flanke mehr oder weniger eingeleitet, genau. Ne? Weil es ist natürlich nicht die allerbeste Flanke und da war natürlich viel Glück dabei, dass der so hin und her pingpongt, aber ja, trotzdem irgendwie, dann war er trotzdem ja indirekt dran beteiligt.
Ja, genau, und das finde ich doch mal gut, dass Joker auch wieder eine Rolle spielen.
Ja, absolut, absolut. Ja, war ja auch irgendwie sinnvoll, ne? Top war leider ja doch nicht so super, der Impact plus gelb vorbelastet, dann war ich trotzdem ein bisschen überrascht, dass er schon so früh ausgewechselt wurde. Also zur Halbzeit ist ja Bittencourt dann gekommen für Top. Ja, aber dann natürlich alles gut gemacht, hat dann natürlich auch noch das 1-4 vorgelegt durch diese Ablage. Ich glaube, Čović hat noch ein bisschen rumgejoked, dass er nicht ganz sicher ist, ob das eine das eigentlich ein Torschuss war oder wirklich ein Pass auf ihn, aber dass er aufgrund der Erfahrung dann direkt davon ausgeht, dass es ein Pass war und Leo hat selber, glaube ich, nochmal gesagt, dass es natürlich ein Pass war, weil er ihn aus dem Augenwinkel gesehen hat. Ja, von daher sehr geil, dass auch noch das 4-1 dann gefallen ist. Und ich hatte diesen kurzen Moment, wo ich überrascht war, dass so viel gejubelt wird, weil ich das nicht ganz, also so 4-1, okay, da muss man in der letzten Minute, glaube ich, jetzt nicht mal so den mega Aufriss machen und dann habe ich aber erst gesehen, ach, das ist ja Čović, richtig geil. Und er hatte erst Profi-Tor geschossen, richtig schön. Sein Vater, der ja auch mal Profi war beim Stadion und dann nachher noch erfahren, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er ja in der Hertha-Jugend ausgebildet war, von daher so gegen den Rivalitätsclub zu treffen, also eine super schöne Story und ich habe mich einfach so drüber gefreut, wie er sich freut, dass er getroffen hat und wie so die ganze Mannschaft zusammenkommen ist, alles nochmal irgendwie, alle nochmal zusammen gefeiert haben, Backhaus ja auch noch aus dem Tor rausgesprintet, um da noch mit den Jungs zu feiern, also ja, super schönes Ende von dem Spiel, das ja, einfach richtig schön nochmal so, also einfach schön, dass so alles so geklappt hat, ne? Wir gewinnen hoch, wir gewinnen souverän, Čović trifft auch nochmal, hat überhaupt Spielzeit, das war ja auch nochmal irgendwie thematisiert, dass er so wenig gespielt hatte, hatte davor ja bei der U23 mal wieder gespielt, um Spielzeit zu bekommen. Ja, und dann wird er eingewechselt und trifft. Also Joker-Händchen auch einfach sehr gut funktioniert von Daniel Thune.
Komplett. Das wurde ja auch nochmal thematisiert, dass er bei der U23 halt gespielt hat, also genau, um Spielpraxis zu kriegen, weil auch vorausgesehen wird, dass er vermutlich auf viel Spielzeit kommen wird in der ersten Mannschaft. War ja, ich habe hier die Drohspeer-Liste. Also Spieler, die 4 gelbe Karten haben oder 9, aber ich glaube eher 4, weiß ich gerade nicht genau. Grüll, Schmied, Steh, Puertas, Linen, Top und Stark. Aber auf Deutsch gesagt, einmal das komplette Mittelfeld und das führt natürlich dazu, dass Čović schon auf Spielzeit kommen wird wahrscheinlich. Wobei natürlich jetzt Bittencourt auch eine Rolle spielt, aber ich denke mal, Čović wird schon auch seine Einsätze bekommen.
Ja, absolut. Genau, deswegen können wir auf mal wieder mit Freude auf die Tabelle gucken, sind aktuell Tabellenplatz 13. Das ist trotzdem alles extrem eng, weil zwischen Tabellenplatz 16 und Tabellenplatz, machen wir mal 12, sind es einfach ein Punkt. Das ist schon richtig doll. Und wenn man ein bisschen höher guckt, ist Union mit 28 Punkten auch nur 3 Punkte weg. Also man kann da auf jeden Fall noch richtig Big Points sammeln, gerade in den kommenden Spielen. Aber trotzdem halt alles extrem eng. Das wird, kann alles noch so rumgereicht werden. Ich bin sehr gespannt, auch was der HSV jetzt macht. Die sind ja eigentlich relativ stabil, ob die noch unten reinkommen. Ich hoffe es natürlich immer sehr, aber mal gucken, gehe ich erstmal nicht von aus. Trotzdem alles einfach super eng. Tabellenplatz 13. Nächste Woche geht es am Sonntag, glaube ich, 15:30 Uhr. Kurz nach, ob es wirklich 15:30 Uhr ist. Auf jeden Fall geht es zu Hause gegen Mainz. Also auch nochmal wichtige Big Points. Ja, 15:30 Uhr gegen Mainz am 15. März. Ja, bin sehr gespannt, wie das so wird. Hast du sonst noch was zum Spiel?
Nein, danke, habe ich nicht.
Hast du was zu Kicktipp?
Genau, dort habe ich nämlich Glückwünsche zu vergeben an Benny, der mit 20 Punkten den alleinigen Spieltagssieg eingefahren hat. Du hast, glaube ich, auch einfach ein bisschen Pech mit, wann die Folgen ausfallen. Für dich muss ich jetzt doch wieder ein bisschen weiter runter scrollen mit 9 Punkten. Ich habe 15 Punkte gemacht. Ich versuche es mal beim vergangenen Spieltag, was da passiert ist. Du hattest nämlich, hat Raphael gewonnen und da hast du nämlich auch 16 Punkte gemacht, was damit insgesamt auf Platz 10. Und da hatte ich nur 13 in der Gesamtwertung. Muss ich wieder einen Spieltag weitergehen. Und Junge, da ist richtig was passiert. Weißt du noch, dass Prinz Poldi mal heftig Abstand hatte vorne?
Aha.
Mittlerweile ist Prinz Poldi auf Platz 4 gerutscht. Ui. Und Coco Loris zusammen mit Kater Linen auf Platz 1 mit 347 Punkten. Und das ist vorne richtig eng geworden. Bei bis zu Platz 4 Prinz Poldi sind es dann 4 Punkte. Also da sind es 343 und dann ist eine kleine Lücke. Also da vor oben in der Champions, in den Champions League Rängen geht es um die Meisterschaft. Damit haben wir beide natürlich gar nichts zu tun auf den Rängen 36, 38.
Ja, ja, Glückwunsch an alle und ich gebe natürlich viel, viel mehr Mühe für den nächsten Spieltag, damit ich da mal wieder besser performe, aber solange Werder das tut, dann muss ich das hier auch nicht tun. Ja, dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns zum Nachbericht zum Spiel gegen Mainz. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche und sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.